Hallo meine Lieben und herzlich willkommen im Rich Headroom. Hier ist euer Richard Staudner. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und bei dieser Episode mit dabei seid. Es geht wieder um ein Gesundheitsthema und etwas, was ich persönlich super spannend finde, nämlich die artgerechte Art und Weise, wie ein Mensch leben sollte. Und viele verdrehen die Augen und sagen jetzt artgerecht, wie meint er das? Ich bin ja keine Kuh und kein Pferd nicht. Ja, ist schon richtig. Aber wir sind ja auch eine eigene Art, eine eigene Spezies und wir haben auch das Recht oder eher vielleicht sogar die Verpflichtung, artgerecht, wie es unserer Art vorbestimmt ist, zu leben. Das heißt, wie ist es evolutionär geprägt, in unserer DNA verankert? Was macht uns krank, wenn wir nicht so leben? Was hilft uns, präventiv gegen Krankheiten anzukämpfen, wenn wir einen artgerechten Lebensstil führen? Und diese Fragen und viele andere Fragen, die bespreche ich heute mit Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum. Matthias hat selbst eine Praxis in Deutschland, in Hamburg, unterrichtet in einer Ausbildung zur klinischen Psychoneuroimmunologie, eine sehr tiefgründige alternativmedizinische Ausbildung. Alternativ setze ich mal in die Klammer, aber er wird selbst noch ein bisschen dazu erzählen. Ich durfte ihn schon als Vortragender öfters hören. Ich habe diese Ausbildung, dieses Studium selbst genossen in Deutschland vor ein paar Jahren schon und war wirklich beeindruckt von der Herangehensweise dieses Studiums, dieser Ausbildung. Und das Thema evolutionäre Gesundheit war dort ein riesengroßer Schwerpunkt. Das heißt Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress und der gesamte Lebensalltag wieder zu gestalten ist, um gesund zu leben, war dort ein Riesenschwerpunkt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Episode und ich hoffe, dass sie dein Interesse weckt, in einen artgerechteren Lebensstil einzuschlagen. Bevor wir reinstarten, hier noch der Dank an www.bioking.at. Bioking, wie du weißt, liefert mir meine Lieblingslebensmittel rund um Frühstückscerealien, Reis, Honig, Olivenöl und so weiter, ist die Company aus Tirol in Österreich, die es möglich macht, dass dieser Podcast für dich kostenlos ist. Ist mein Supporter. Schau mal auf www.bioking.at und vielleicht findest auch du dort ein Lebensmittel oder ein Nahrungsergänzungsmittel, das dir zusagt. Mit dem Code Richard15 erhältst du auf diesen Einkauf, den du da tätigst, auch noch 15%. Ich glaube, das ist mal eine gute Sache. Viel Spaß bei dieser Episode und ich freue mich auf deine Kommentare und hinterlass doch mal gleich hier ein Like. Mach's gut.
Matthias, herzlich willkommen im Rich Headroom. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Klasse, freut mich sehr. Wir zwei kennen uns ja aus einer Ausbildung, das heißt, ich durfte dich als Vortragenden genießen in meiner Ausbildung zum Therapeuten der klinischen Psychoneuroimmunologie in München. Das ist jetzt doch schon eine Zeit lang her, aber du bist noch immer als Vortragender dort tätig im Bereich der PNI, oder?
Das ist absolut richtig. Ich bin nach wie vor für den Bereich, den Blickwinkel auf Bewegung und Ernährung im Kontext der klinischen Psychoneuroimmunologie nach wie vor mit tätig. Es macht auch nach wie vor Spaß. Und natürlich immer dann, wenn die Kurse so toll sind, wie die bei dir schon waren. Und das wiederholt sich immer wieder in ganz Deutschland. Macht immer viel Spaß. Glaub, tolle Menschen, die da sind.
Bist in der nächsten Woche auch wieder in München, oder? So gesagt?
Übernächste Woche.
Okay. Ja. Ich kann mich gut an diese Zeit erinnern. War doch sehr intensiv, ein großartiges Studium, muss ich schon sagen. Und ist natürlich auch Teil des heutigen Podcastes zwischen uns beiden. Das heißt, ich möchte heute ein wenig über die Thematik sprechen, wo wir Menschen mit unserer Gesundheit stehen,
unser Gesundheitsumfeld, wohin wir uns entwickelt haben, wo es vielleicht ein bisschen happert und wo vielleicht eine kleine Zukunftsausschau auch. Jetzt habe ich aber vorher noch eine Frage. Du bist ja auch Gesundheitswissenschaftler. Matthias, was macht man so als Gesundheitswissenschaftler?
Das ist eine gute Frage. Also Gesundheitswissenschaftler ist dann eigentlich im Studium häufig die Public Health, also die Fragestellung, wie sich Gesundheitsfaktoren positiver Natur auf die Gesundwerdung und Gesunderhaltung auswirken oder Krankheitsvermeidung. Also Gesundheitsförderung und Prävention sind so bei mir auch im Studium die Überthemen gewesen. Die Einsatzgebiete sind vielfältig, also es kann sogar in politische Richtung gehen. Für mich ist der Inhalt Teil meines beruflichen Alltags. Das heißt, der splittet sich bei mir etwas auf. Also du hast es schon gesagt, das eine ist so ein bisschen Dozententätigkeit, also das mache ich nicht hauptberuflich. Ich habe eine eigene Praxis in Hamburg. Das heißt, natürlich ist der Input daraus, den ich erlernt habe, wo ich selbst natürlich auch an Projekten mit versuche mitzuwirken oder mit dabei bin, etwas, was ich dann in meinen Praxisalltag wieder auf das Individuum versuche mit runterzubringen. Also so ein bisschen auch die Connection zwischen Individuum und Gesamtgesellschaft. Und für eine andere Firma, den Namen darf ich ja wahrscheinlich nennen, arbeite ich auch, die Firma Artgerecht. Und da geht es logischerweise um das Thema Gesundheit im Lebensstil. Wie funktionieren wir als Mensch und was können wir unter Umständen Gutes in unseren Alltag integrieren, dass wir genau dieses Thema Gesundheitsförderung nicht so, man kennt das, ne, ist häufig auch sehr plakativ irgendwie, ja, Gesundheit ist total toll, jeder hat eine eigene Vorstellung dazu. Aber eigentlich wollen wir dazu anregen und motivieren, einen Lebensstil so zu integrieren und Dinge in unseren Alltag zu integrieren, die uns Freude bereiten und ey, parallel wirst du noch gesund dabei. Ja. Oder erhältst deine Gesundheit. So ein bisschen meine, unsere Vorstellung bei uns auch im Team. Und von daher ist für mich auch der Begriff oder nennen wir es Beruf oder vielleicht Berufung, Gesundheitswissenschaften so ein sehr deckelnder Bereich. Ich habe dann ein paar andere Dinge auch noch gemacht und das ist so ein bisschen für mich so das abschließende wichtige Element gewesen.
Ja, verstehe, verstehe. Und das Wort artgerecht, das habe ich mir dann auch gleich geklaut für den Titel unseres Podcasts. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Und auf jeden Fall.
Ich fand dieses Wort auch einfach wirklich sehr spannend, fast schon. Also wenn ich zu den Leuten sage, auch du solltest dich artgerecht ernähren beziehungsweise einen artgerechten Lebensstil führen, dann kriege ich oft große Augen, heißt dann artgerecht, was bin ja keine Kuh, bin ja kein Pferd. Dann sage ich, nein, Moment, du bist ein Lebewesen und das gilt für dich genauso. Ja. Ich glaube, da kommt es auch her, das Wort artgerechtes Leben für den Menschen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Das ist eigentlich genau der Hintergrund. Also ich finde es schön, immer wenn wir das auch mal das Feedback bekommen, eigentlich ist das ein ganz cooler Name. Er ist, wie du richtig sagst, wenn man es hört, haben viele erstmal eine Assoziation, okay, es geht wahrscheinlich um Tierhaltung. Man hat irgendetwas artgerecht Gehaltenes oder sowas in die Richtung. Aber der Grundgedanke ist, dass ein Stoffwechsel eines jeden Organismus über die Evolution geprägt ist und eine Art spezifische Lebensweise sich sozusagen in den Genen widerspiegelt und wie sie abgespielt werden. Und das kann verschiedene, auch tagesaktuelle bis hin zu auch über wenige Generationen Auswirkungen haben. Das geht ein bisschen tiefer so in Genetik und Epigenetik rein. Nichtsdestotrotz, so wie wir, und ich kenne ja bei dir auch aus dem Podcast, wie produzieren wir zum Beispiel Energie in unseren Zellen? Was brauchen wir dafür als Treibstoff? Wie unterscheidet sich das von Gewebe, unterschiedliche Organe und so weiter? Und wie baut sich das Ganze zusammen? Was gehört alles mit dazu? Das kann man eben beeinflussen durch Lebensstilfaktoren. Und das ist eigentlich genau der Hintergedanke dabei, dass man das mit berücksichtigt, dass man sozusagen nicht nur irgendeine Empfehlung hat, sondern was passt zu uns ganz gut? Wie funktionieren wir? Und ich denke ja, wir werden da noch über das ein oder andere mitsprechen.
Absolut, absolut. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich doch eine artgerechte Versorgung von uns gibt. Das heißt, der Spezies Mensch entsprechende Ernährung. Und die weicht wahrscheinlich von dem ab, was jetzt so der Mainstream ist, würde ich mal sagen. Also ich weiß es ja schon, ich habe die Ausbildung genossen und bin da wirklich sehr froh darüber.
Keine Frage. Ich meine, auch da muss man ganz ehrlich sagen, alles unterliegt, und das wollen wir, also sage ich jetzt mal von artgerecht Seiten als Firma, aber du kennst es aus der KPNI auch. Definitiv unterliegt alles immer auch dem Wandel der Wissenschaft. Das heißt, wir müssen uns natürlich neue Ergebnisse anschauen, wir müssen die einordnen. Viele, die auch vielleicht ja auch mithören, die Ausbildung vor Jahren bis hin zu Jahrzehnten jetzt mittlerweile schon gemacht haben, kommen in die Kurse teilweise ja auch mal wieder rein und lernen wieder neue Sachen kennen und sagen, boah, krass, das hat sich wirklich was verändert. Ja. Das ist nicht ungewöhnlich, aber ich bin bei dir. Wenn wir gerade das große Thema Ernährung nehmen, da kann man schon auf eine Art spezifische Ernährung das Ganze versuchen runterzubrechen, auf ein paar wesentliche Punkte. Und die kannst du dann in Coachings oder in der Therapie natürlich auch nochmal feintunen, individuell mit anpassen.
Ja, und das ist auch wichtig natürlich, dass das Wort individuell ist, glaube ich, so einer der größten und wichtigsten Worte in dieser Kommunikation und in diesem Coaching mit Klienten, denn es ist alles individuell in Wirklichkeit, denn es gibt kein Lebensmittel, das jedem passt und kein Blutbild, das gleich ausschaut, oder?
Das ist absolut richtig, sehe ich jeden Tag in der Praxis und ist ist wirklich das, wo ich ein sehr großes, also vielleicht mein wirklich ganz tiefes Interesse, dieses Thema Individualisierung im Gesundheitskontext das zusammen, ich nenne es immer gerne zusammenzuführen. Ich glaube, dass die PNI ganz gute Ansätze dafür bieten kann, wirklich die, ich nenne mal die Volksgesundheit gepaart mit dem Individuum zusammenzuführen. Das ist immer ein Problem in der Prävention, dass das gerne gießkannenartig ausgegossen wird, irgendwelche Maßnahmen, irgendetwas und die Leute im Einzelnen nicht erreicht. Aber wir können Dinge daraus ableiten. Mhm. Und definitiv, wenn man mit einer einzelnen Person spricht, kann man diese, auch die wir jetzt erstmal nicht auf das Individuum heute runterbrechen können, kann man diese Punkte aber schon aufnehmen und kann dann, wie gesagt, ich nenne es mal feintunen oder eben wirklich individuell anpassen.
Und jetzt gibt es von meiner Seite halt einmal eine grundlegende Frage, denn oft, wenn ich mit Menschen spreche, mit Klienten spreche, die haben dann teilweise da das erste Verständnisproblem des großen Warums. Warum sind wir denn jetzt als Gesellschaft, haben wir uns jetzt gesundheitlich verändert? Denn wie schaut es denn jetzt eigentlich aus um die Gesundheit unserer Mitbürger? Denn der Säbelzahntiger, der ist weg, der ist gerade mal vielleicht noch in seinen Nachfahren im Zoo zu sehen. Die Medikamente sind alle da, die wir brauchen. Hygienezustände sind top, Lebensmittel ohne Ende. Und jeder Arzt fliegt uns zusammen, wenn mal was richtig kaputt ist oder wenn es bald kaputt ist. Eigentlich müssten wir unter diesen Voraussetzungen alle gesund 120, 130 Jahre alt werden. Aber das passiert irgendwie nicht.
Das passiert nicht. Und das, was du beschreibst, ist natürlich der Mismatch zwischen, sei es jetzt Individuum, nehmen wir das Individuum und Umwelt. Das heißt, wir haben hier eine Veränderung oder veränderte Situation. Das ist das genauso, wenn wir sagen, ein artgerechter Lebensstil oder Ernährung oder wie auch immer. Also wie funktionieren wir eigentlich und was hat sich verändert? Mhm. Und dieses was hat sich verändert, das Umfeld, das ist dann genau das, wenn wir über Lebensstilfaktoren sprechen. Und dann ist gehört Ernährung mit dazu, Bewegungsverhalten mit dazu. Und ich bin voll und ganz bei dir. Wir können sehr, sehr froh sein über die technologischen Entwicklungen in der Medizin. Und die Medizin ist hervorragend, was notfallmedizinische Maßnahmen angeht. Und da ist Akutmedizin super wichtig. Ich habe früher in dem Bereich auch gearbeitet. Und kann ich nach wie vor sagen, war einer der besten Jobs, die ich gemacht habe, aber sehr intensiv und sehr anstrengend. Mhm. Der Beruf toll, die Arbeit toll, das, was geleistet wird, ist toll.
Was hast du da gemacht?
Ich habe als Notfallsanitäter gearbeitet, einige Jahre, genau. Ich habe dann irgendwann mal vor meinem Studium angefangen, dort reinzuschnuppern, so als erste Kontaktzeit und bin ein paar Jahre dort geblieben. Und gibt mir so auch ein bisschen immer mein basales medizinisches Grundverständnis, sage ich mal, auch was Krankheitsbilder angeht. Aber so hat mich das auch ein bisschen abgeholt. Man kam immer in den Akutsituationen, nicht nur den Verletzungssituationen oder irgendwelchen Unfällen, sondern eben auch den akuten internistischen Problemen, also Herzinfarkt, Lungenembolie oder ähnliches. Und daran, und das ist jetzt eigentlich vielleicht schon ein ganz guter Punkt, das ist am Ende der Kette. Ja, das heißt, die Erkrankung ist dann da. Und wie du richtig eben gesagt hast, eigentlich müssten wir doch 110, 120 Jahre alt werden, was wir rein biologisch werden könnten unter Umständen. Und dabei doch schön möglichst lange dann auch dabei gesund sein. Und das ist genau das, was wir nicht sehen. Wir sehen bei jungen Menschen anfangend, bei Männern und Frauen, zunehmende chronische Krankheitsbilder oder wir sagen gerne dann moderne Krankheitsbilder. Modern, weil sie im Laufe der Evolution so lange noch nicht vorkommen und sich wirklich jetzt auf die letzten 2, 3 Generationen beziehen. Und wir hier erkennen, dass sich etwas verändert hat. Und das können wir gleich dann nochmal machen. Das müssen wir jetzt noch nicht sofort aufdröseln. Aber hier hat sich etwas verändert, vor allen Dingen eben in der Umwelt und in der Verarbeitung der Lebensmittelindustrie, in dem Bewegungsverhalten und so weiter. Unsere Gesellschaft verändert sich und dementsprechend auch unser Gesundheitsverhalten und das, wie gesund wir denn dann eigentlich sind. Und da gibt es diesen wichtigen Punkt, dass es eben leider nicht so ist, dass wir zwar auf der einen Seite immer älter werden, aber auch länger krank sind. Das darf man dabei nicht vergessen.
Das heißt auch die Zeitspanne am Ende raus, jetzt wir werden alle 80, sage ich mal im Durchschnitt, jetzt plus minus ein paar Jahre, Mann, Frau und dergleichen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir diese letzten Jahre oder die letzten 2 Dekaden dann noch in Gesundheit verbringen, meinst du damit?
Einmal das, also
und bewegungsfähig.
Genau, einmal das, die letzten Dekaden. Und also es gibt 2 Thesen, die da aufgestellt sind. Das eine ist die Kompressionsthese, das andere ist die Medikalisierungsthese. Das eine bedeutet, Nein, wir werden immer älter und ja, natürlich, an irgendetwas müssen wir sterben. Deswegen werden degenerative Erkrankungen auftreten. Degeneration bedeutet, irgendetwas funktioniert nicht mehr so gut. Irgendetwas, ein Gewebe funktioniert nicht mehr. Das kann Hirngewebe sein, das kann Muskelknochengewebe sein, wie auch immer. Und irgendwann führt das natürlich zum Tod. So, und das ist so ein bisschen dieser eine Ansatz und auch immer, wo wir immer wieder in der Forschung mit sehen, okay, manchmal sind wir wieder mehr in der einen Richtung unterwegs. Was es aber doch eher ist, ist diese Medikalisierungsthese. Das heißt, wir werden älter, 80 und die neuen Generationen noch älter, auch in der Lebenserwartung. Aber die Erkrankungen setzen schon deutlich früher ein. Mhm. Und wir können dann bestimmte Erkrankungen und chronische Krankheiten, moderne Krankheitsbilder rausziehen. Allergische Erkrankungen, Erkrankungen aus dem allergischen Formkreis, autoimmune Prozesse. Spezifisch nochmal rheumatische Erkrankungen, die schon bei sehr viel jüngeren, in jüngerem Alter anfangen und ansetzen. Mhm. Und die begleiten dann über das gesamte Leben.
Vor nicht allzu langer Zeit war die Lebenserwartung eine deutlich geringere, vor ein paar hundert Jahren teilweise unter 50. Mhm. Das heißt, das ist ein Alter, wo bei vielen Menschen im heutigen Zeitalter das Leben erst richtig losgeht. Man hat so die 20er hinter sich gebracht, wo man sich die Hörner abgestoßen hat, viele Fehler gemacht hat. Man hat die 30er hinter sich gebracht, wo man sagt, hey, da, jetzt habe ich den Dreh langsam raus und in den 40ern mache ich alles besser. Mhm. Und da müsste man dann eigentlich schon an die Bestellung eines Sarges denken, ist aber nicht so. Denn wie du sagst, biologisch könnten wir 120, 130 werden. Ja. Und jetzt gibt es auch diese Landstriche weltweit. Ich möchte mich jetzt nicht ausschließlich auf die sogenannten Blue Zones stützen. Mhm. Da gibt es ja diese wunderschöne Blue Zone-Theorie oder diese...
Genau. Ja, oder das, Ergebnisse auch dazu.
Genau. Also manche Landstriche, wo die Menschen überdurchschnittlich viel 100 Jährige aufweisen oder die mhm. Gesellschaft wie Okinawa und Sardinien und in Griechenland. Mhm. Jetzt fällt es mir nicht ein. Macht nichts. Nur, warum ist das nicht weltweit so? Bewegen sich die mehr oder haben die ein anderes medizinisches System, das das besser abholt? Oder ist es dort die Ernährung? Oder was glaubst du, woran könnte das liegen, dass wir das in Österreich nicht haben?
Genau, das sind verschiedene Faktoren und es wird ja auch an diesem Thema immer wieder mit unterschiedlichen Faktoren gesucht und alle suchen immer nach diesem einen heiligen Gral und es ist dieses eine Thema. Und das ist vielleicht auch im Zuge, wenn wir über, was wir eben schon, dieses Schöne, was für viele auch einfach erstmal wie nur so ein Begriff im Raum steht, individuell, aber genau das ist, es sind so viele Faktoren und Interaktionen auf das Individuum bezogen, die natürlich Einfluss darauf nehmen, die sich dann, wenn es sich häuft, wir sozusagen statistisch in einer Population abgreifen können. Und es gehören verschiedene Sachen mit dazu. Ernährung ist ein wichtiger Punkt. Und dann kann man auch da ein paar Eckpunkte festmachen. Da geht es jetzt weniger nur um das Thema, okay, ich muss nur dieses eine Lebensmittel essen und dann werde ich 120. Mhm. Sondern es geht um Themen wie Mahlzeitenfrequenz. Es geht um Themen wie Sättigung. Esse ich immer bis zum absoluten Maximum. Es geht aber auch um ganz andere Themen. Neben den Ernährungsfaktoren geht es zum Beispiel auch um Sonneneinstrahlung. Es geht um Themen wie Religiosität. Es geht um Drogenkonsum, Alkoholkonsum und Rauchen beispielsweise. Es geht um Themen...
Ist es jetzt auf der Pro- oder auf der Kontra-Seite, wie die letzten sagen?
Die sind natürlich, also die Pro-Seite beim Alkoholkonsum, und das ist auch ein sehr häufig nochmal separiertes Thema, was immer wieder kommt, ist jetzt... Der Wein denn eigentlich gut oder nicht gut? Mhm. Und dann weißt du und wissen dann sicherlich auch deine HörerInnen, dass es, ja, es gibt schöne Tannine oder Resveratrol im enthaltenen guten Rotwein, der positive Effekte sozusagen, antioxidative Effekte auf Zellebene hat und sich positiv auswirken kann auf unterschiedlicher Ebene. Nichtsdestotrotz ist der Alkohol mit dabei und das ist so ein bisschen das, was ich die Waage halten muss. Und dieses eine Glas Rotwein ist halt definitionsgemäß auch eigentlich eher bei 0,1, 0,2 angesetzt und nicht bei, ich mache dann mein Glas vielleicht komplett randvoll. Also von daher ist ein mäßiger Alkoholkonsum vielleicht noch etwas, worüber man noch diskutieren kann. Rauchen gehört definitiv dazu, dass man das nicht tun sollte. Also deswegen ist es auf der schneller Alterungs- und potenzieller Krankheits- Risikofaktoren mit zu bewerten. Und genau, also wie gesagt, da kommen verschiedene Aspekte mit dazu. Da gehört Beziehungsverhalten mit dazu. plus auch diese Blackbox der genetischen Faktoren. Also wie spielen sich bestimmte Gene ab? Wie funktionieren meine eigenen Körperzellen? Können die sich gut regenerieren und so weiter? Das gehört sicherlich auch noch mit dazu.
Jetzt habe ich mir deinen Podcast zum Thema Alkohol auch angehört. Es gibt ja von Artgerecht und von dir einen Podcast und da gibt es eine Episode zum Thema Alkohol.
Ja.
Als Österreicher war das einer der ersten, die ich gehört habe. Na, Spaß. Und das ist natürlich sehr ernüchternd.
Ich glaube, der kam kurz vor Silvester, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ich glaube.
Der hat jetzt einen kleinen Spaß noch gemacht. Aber es ist ein wichtiges Thema und das ist natürlich auch immer wieder eine Frage.
Ja. Na, in Österreich heißt es halt einfach ganz nach Hormesis-Prinzip ein bisschen Gift gegen die Krankheit, das kennen wir.
Ja.
Und jetzt ist halt, bei Alkohol ist das halt wirklich mit Vorsicht zu genießen, oder? Also ich möchte in diesen Podcast jetzt nicht so sehr in diese Schiene hineindrängen, dass wir jetzt hier nur über Alkohol sprechen und Bierkonsum, aber kurz ansprechen können wir es.
Unbedingt, also sagen wir mal so, das Hormesis-Prinzip, wenn das schon bekannt ist, ist das super gut. Also im Wesentlichen das Thema, die Dosis macht das Gift. So ist es aber nicht, denn es bleibt auch in geringeren Dosen ein Gift und auch ein Neurotoxin, also auch für das Gehirn. Wenn du trinkst, dann machst du das, also sage ich mal, gesellschaftlich eher anerkannt ist, in den Abendstunden zu trinken. Das bedeutet, du trinkst am Abend sehr lange. Das heißt natürlich, dass dein Körper, deine Leber entgiften muss, dein Immunsystem anders aktiv ist, der Schlaf sich verändert und so weiter. Mhm. Das Hormesis-Prinzip würde ich ein bisschen anders sehen. Nicht im Sinne von, die Dosis macht das Gift, indem ich sage, ich trinke halt jeden Tag so ein bisschen, sondern eher im Kontext, man kann auch mal etwas trinken und der Körper kann so etwas auch kompensieren. Mhm. Es geht eher darum, nicht in die Regelmäßigkeit mit zu verfallen. Das ist beim Alkoholtrinken nochmal ein separater Punkt, weil es unter Umständen in Sucht münden kann. Mhm. Aber hier ist eben genau mit ein Faktor, jetzt mal auch von diesem Weinthema, Weinresveratrol, positiv, negativ nochmal ein bisschen wegzuführen, auch andere Mengen. Man trinkt unter Umständen mehr. Alkohol hat natürlich dann auch komplexere Auswirkungen auf das Verhalten. Man möchte noch mehr trinken. So, das heißt, es ist ein gesellschaftlich sehr anerkanntes, muss man kulturell auch sehr anerkanntes Thema. Alkohol darf getrunken werden. Das gehört mit dazu. Das ist völlig in Ordnung. Es ist auch mal völlig in Ordnung, wenn man am Tag trinkt, wenn das Wetter schön ist. Jeder kennt dann die ganzen Aussagen. Dann doch kein Bier vor vier, aber Mensch, heute vielleicht dann die Ausnahme noch. Wie auch immer.
Na, wenn es Auswirkungen auf den Schlaf hat, negativ, dann ist es besser in der Früh anfangen, oder?
Ja, genau, also ungefähr, aber so würde es eben auch nicht sehen. Ich glaube, das ist eine, oder nicht nur, ich glaube, es ist einfach so, dass der menschliche Organismus ein Wunderwerk darin ist, sich anpassen zu können und auch mit Dingen umgehen zu können. Und vielleicht, das ist jetzt auch ein bisschen plakativ, aber dieses Einmal ist kein Mal hat natürlich etwas, also der Körper kann mit so einer höheren Dosis auch mal umgehen, wenn es dann etwas mehr wird. Ich will jetzt nicht ermutigen zum extremen, exzessiven Trinken, aber im Verhältnis zu dann lieber Phasen haben, wo ich dann einfach nicht trinke.
Ja, also die Unregelmäßigkeit wäre da der gesündeste Ansatz. Ja.
Genau.
Und wenn wir vorher gerade bei Ernährung gewesen sind, gibt es dann, wenn man sich die Blue Zones anschaut oder so eine allgemeine gesunde Ernährung, gibt es so diese Ernährung für alle?
Das ist ein guter Punkt. Und das beschäftigt mich auf vielen Ebenen, weil wir natürlich schon runtergebrochen auf ein paar Eckpunkte uns schon verständigen können, dass wir sagen können, ja schon, es gibt Punkte, die wir als positiv und negativ einstufen können. Also die wesentlichen Punkte, denn die Menschen, die deinen Podcast hören, haben ein gesundheitliches Verständnis, die wollen sich damit beschäftigen. Natürlich müssen wir das Thema zum Beispiel verarbeiteter Lebensmittel ist und bleibt ein hochverarbeiteter Lebensmittel vor allen Dingen definitiv ein Thema. Das heißt, der regelmäßige Konsum hochverarbeiteter Lebensmittel ist nicht als positiv und gesundheitsförderlich zu bewerten. Das heißt, wenn wir über allgemeine Ernährungsthemen sprechen, die wir als, nenne ich mal, artgerechte Ernährung vielleicht zusammenfassen können, dann geht es auch um Dinge, die eben nicht mit dazugehören. Hochverarbeitete Lebensmittel, zu hohe Mengen an Zuckerkonsum, zu hohe Kohlenhydratdichten und ich nenne den Begriff immer wieder gerne, ich nenne es gerne Fake Food, also Lebensmittelzusammensetzungen, die so vielleicht nicht in der Natur vorkommen. Das heißt nicht nur roh zu essen oder sonst irgendetwas, sondern nennen wir es mal clean zu essen, die eigene Zubereitung mit dabei zu haben und dann vielfältig sich zu ernähren. Das ist sicherlich auch nochmal ein Faktor, der mit dazu zählt. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Jetzt könnte man natürlich das weitertreiben und sagen, ja, und wie sieht's denn eigentlich aus mit Milch? Wie sieht's denn eigentlich aus mit Getreide? Wie sieht's denn eigentlich aus mit Hülsenfrüchten? Und da bin ich mittlerweile auch an einem Punkt, wo wir themenfeldspezifisch das auch schon wieder anpassen müssen. Also Thema Darmgesundheit steht unweigerlich damit in Verbindung, dass wir das Thema Milch und Hülsenfrüchte nochmal anders betrachten müssen und es für eine bestimmte Phase vielleicht auch aus dem aus der Lebensmittelliste rausstreichen würden. Ist das dann immer so? Und dann kommen wir langsam in den individualisierenden Fall rein. Hülsenfrüchte können vom Teil der europäischen Bevölkerung gut verstoffwechselt werden, sind ungefähr so 20%, gerade so auch was Soja angeht, die anderen eben nicht. Und dann macht es unter Umständen Probleme. Gibt es Möglichkeiten, das Lebensmittel trotzdem zu konsumieren? Was kann ich dann tun? Dann ist es eher so, wie wasche ich das nochmal ab? Wie kann ich das abkochen und ähnliches? Und worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass am Ende wir immer wieder über Lebensmittel diskutieren. Wir fangen dann immer an und sagen, ja, aber das enthält doch XYZ, das hat doch die und die Vitamine, das ist doch super gut. Ein Apfel hat doch so viel Vitamin C. Hülsenfrüchte haben so viele schaumbildende Saponine, irgendwelche Substanzen, die sind doch unter Umständen schädlich. Und lasst uns den Blick wenden von nur der Auswahl der Lebensmittel und den Blick auf den Lebensmittel auf eher die Frage, wie verträgt das mein Stoffwechsel? Und dann sind wir genau an dem Punkt, was du eben auch gesagt hast. Wenn du mit deinen Coaches unterwegs bist oder ich auch oder wie auch immer, dann kommen genau diese individuellen Anpassungen mit dazu, wo ich sagen kann, für einen bestimmten Zeitraum kann man sowas mit anpassen. Und ich glaube, man fährt relativ gut damit, Nahrungsvielfalt möglichst vielfältig auf natürlicher, vielleicht sogar, wenn möglich, regional selbst angebaut, Vielfalt einzubauen. Vielfalt bedeutet 120, 160 Lebensmittel, die man unterschiedlicher Natur irgendwie konsumieren sollte. Und natürlich bedeutet, wenn es angebaut ist, vielleicht auch wirklich mal etwas aus dem Humus rauszuholen und das Mikrobiom der Pflanze oder der Frucht eben auch noch mitzukonsumieren. Ja, das sind Dinge, die dann einen positiven Effekt auf Darm, Darmmikrobiom und auch dann im Wesentlichen auch mit auf die Gesundheit nehmen kann.
Also wirklich schwer zu beantworten, die Frage, glaube ich auch, weil die eine Ernährung für alle Menschen auf der Welt wird schwer zu finden sein.
Wird schwer zu finden sein. Und du siehst es beim Thema Blue Zone und was sich dann gerne mündet in mediterrane Ernährung, wo wir dann wieder sagen würden, an manchen Stellen, nee, kann es ja auch irgendwie nicht sein. Weil die mediterrane Ernährung dann auch wieder gerne umgeswitcht wird und sagt, ja, erstmal morgens früh essen und abends nicht zu spät. Wohingegen man dann in bestimmten Regionen sieht, nee, es schiebt sich genau andersrum. Es ist eher in den Abendstunden, wo gegessen wird, und morgens weniger. Und es sind mehrere Faktoren, die mit dazugehören. Die eine, ich glaube, es gibt gute Eckpunkte. Und da gehört dieses Feld im Biorhythmus zu essen, in der Nahrungsfrequenz sich zu überlegen, wie häufig bin ich am Essen? Bin ich die ganze Zeit zwischendurch am Snacken, irgendwas reinschieben? Wie viele Hauptmahlzeiten habe ich? Das sind Faktoren, die auch lebensverlängernde Maßnahmen mit einnehmen. Dann reden wir über Fasten, intermittierende Fastenmethoden und ähnliches.
Da zeigt sich auch in manchen Fastenstudien, dass wie oft vielleicht sogar wichtiger ist als das Was. Ist das auch genau. Bist du auch dieser Meinung?
Man kann darüber diskutieren, ob die Vielfaltkomponente, weil Vielfalt bedeutet auch, im Umkehrschluss, wenn ich mich vielfältig ernähre, dann ist, und wir nochmal, wir wollen ja jetzt hier auch nicht irgendwie wir konstruieren jetzt etwas, geben das raus und alle sagen, super, kann ich aber in meinem Alltag nicht umsetzen. Wir wollen es doch auch praktikabel halten. Das heißt, diese Empfehlung, Vielfalt und möglichst viele unterschiedliche Sachen zu essen, hat den Vorteil natürlich auch, selbst dann, wenn ich mal sage, okay, jetzt will ich doch das verarbeitete Lebensmittel konsumieren. Heute möchte ich doch den Burger haben, heute möchte ich doch die Pommes oder wie auch immer, dann mach das, genieß das auch. In einer vielfältigen Ernährung bedeutet für mich, da auf dieses Thema komme ich gar nicht mehr so oft zurück, weil ich halt nicht jeden Tag das Gleiche esse. Ne? Also darum geht es so ein bisschen. Aber ich bin bei dem Thema Frequenz gepaart, also Nahrungsfrequenz, wie häufig esse ich eigentlich? Was auch im Kontext dieser Blue Zones auch mit ein Thema ist, Häufigkeit und Mahlzeitenfrequenz und dann nicht immer nur bis zur maximalen Sättigung zu essen, ist definitiv mit ein Faktor und lebensverlängernder Faktor. Weil du dann Zellreinigungsprozesse hast und Energieoptimierungsprozesse in der Zelle hast, die es ja ermöglichen, jünger und gesünder zu wirken und zu sein. Mhm.
Ja. Kann es sein, dass Mahlzeitenfrequenz, Fasten, Autophagie und alles da um diese Themen herum, das jetzt gerade wichtig und modern ist und gerade eine gewisse Renaissance auch erlebt, weil das sind ja keine neuen Themen, das gab es ja schon immer, das Fasten, religiös gesehen oder historisch gesehen. Aber könnte es sein, dass wir in 10, 20 Jahren draufkommen, ups, war auch nur ein Dogma, denn vor vielen Jahren hat es geheißen, Fett weg, bitte Cholesterin nicht mehr essen, mehr Kohlenhydrate und alle 10 Jahre kam was Neues und jetzt sagen wir, okay, das war leider alles falsch.
Also
Fett ist nicht böse, zum Beispiel.
Ja, bin ich auch voll bei dir und das ist das, was ich eben schon eingangs, das war mein Disclaimer, alles auf wissenschaftlicher Datenlage und in ein paar Jahren können sich Dinge verändern. Auf jeden Fall und ich bin ganz bei dir. Auch das Fastenthema ist kein neues Thema. Ein religiöses seit 2000 Jahren oder auch 3000 Jahren mag mit dazugehören. Der Unterschied ist im Moment, dass dieses Intermittierende, das heißt, dass du flexible Unterbrechung hast. Und da kommen wir dann wieder auf das Artgerecht-Thema ein bisschen mehr zurück und artgerechteren Lebensstil zurück. Und das ist auch dein schon eingeworfenen hormetischen Reiz, den du eben gesagt hast. Da kommen wir eigentlich an den spannenden Punkt zu sagen, dieses flexibler auf etwas zu reagieren zu müssen und sich anpassen zu müssen, dafür ist der Mensch gemacht. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass das Fasten für unseren Körper Stress bedeutet. Und diese Verbindung und dieses Verständnis darüber, dass eine Mahlzeit ausfallen zu lassen zum Beispiel oder einen Tag zu fasten oder an einem Tag nicht sehr viel an Kilokalorien zu essen, Stress für unseren Körper bedeutet. Und dieser Stress erzeugt genau diesen hormetischen Reiz, nämlich dass er dich stressresistenter macht. Und dass dein Energiestoffwechsel, du hast Autophagie angesprochen, dass hier zellreinigende Prozesse angestoßen werden. Dass deine Zellen merken, hier ist ja ganz schön wenig Energie, jetzt brauchen wir mal, wenn so wenig da ist, produzieren wir mal etwas, dass wir die wenige Energie, die wir haben, besser umsetzen können. Es werden neue Kraftwerke in den Zellen gebaut. Und von daher, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Ich sehe jetzt schon in der Literatur oder in den Ergebnissen das große Thema, was machen wir eigentlich mit dem Frühstück? Das hatten wir ja, ist auch etwas, wo ich auch schon häufig sehr lange auch raus bin und gesagt habe, okay, Frühstück auf jeden Fall ausfallen lassen.
Aber man soll doch frühstücken wie ein Kaiser, oder?
Genau, das ist, und das haben wir dann sehr lange, den Spruch gibt es schon deutlich länger, den gibt es halt 80 Jahre oder 100 Jahre. Frühstücken wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler. So, jetzt kommen wir gerade wieder ein bisschen in diese Richtung, bei bestimmten Datenlagen das Frühstück ausfallen zu lassen, vielleicht doch nicht das Optimum ist. Und da werden wir schon sehen, dass wir immer wieder auch wieder Gegenstudien dazu sehen werden. Wir müssen aber einfach erkennen, dass in einer Studie nie alles in der Gesamtkomplexität abgefragt wird. Ja, da wird auf verschiedene Parameter geschaut. Da ging es zum Beispiel ein Paper, an das ich mich jetzt gerade erinnere, den Autor habe ich vergessen, aber ich kann das gerne nachreichen, wo es eben eher um das Thema ging, wenn ich das Frühstück ausfallen lasse, dann habe ich in meiner ersten Mahlzeit eine höhere sogenannte postprandiale Entzündungsreaktion. Das heißt, das Immunsystem wird immer dann aktiv, wenn irgendwie Nahrung in den Magen-Darm-Trakt kommt. Und das ist das, was man dann gerne so im Nachhinein so als diese Verdauungszeit kennt und dieses Suppenkoma, wo man so ein bisschen runterfährt. Und das erhöht sich unter Umständen, wenn das Frühstück ausfällt. Das konnte so in dieser Studie zum Beispiel mitgezeigt werden. Und von daher die Empfehlung wieder, okay, drehen wir uns um. Auf jeden Fall morgens frühstücken, mittags und abends die letzte Mahlzeit, die sollte dann um 15, 16 Uhr rum sein. Und um jetzt das Ganze von einem wissenschaftlichen Kontext in einen Praktikabilitätskontext zu bringen, bleibe ich dabei, mal das Frühstück ausfallen zu lassen, macht definitiv nichts, das auch regelmäßiger zu machen auch nicht, aber diese Abwechslung, an dem einen Tag frühstücke ich, an dem anderen vielleicht nicht, ich bekomme es aber hin, irgendeine Form des intermittierenden Fastens in meinen Alltag mit zu integrieren. Und das ist für viele Menschen Bedarf Flexibilität, aber dann tut man etwas für sich, ohne dass es irgendwie ein Programm ist, was ich irgendwie noch parallel mit umsetzen muss.
Also ein individuelles Programm, das zu meinem Lebensalltag passt.
Genau. Und wie gesagt, und dann kann ich das an Mahlzeiten, also wir verabschieden uns, da sind wir uns mittlerweile im Moment gefühlt einig, zum Thema Zwischenmahlzeiten wird nicht mehr viel diskutiert, also das ist wirklich nicht so toll. was ja mal eine ganze Zeit lang auch in der Diabetesbehandlung Grundvoraussetzung war, wahrscheinlich auch immer noch in den Leitlinien ist, Typ 2 Diabetes, weil um Gottes Willen nicht, dass man hier unterzuckert, irgendwie versuchen, den Blutzuckerspiegel oder wie sagt man immer, den Insulinspiegel schön konstant zu halten, wo man ja sagen muss, na gut, unser Körper ist schon in der Lage, das selbst ganz gut zu richten mit Stresshormonen und dementsprechend dann, also Stresshormonen und dem Gegenspieler Insulin, das sich selbst sehr gut regulieren zu können, unabhängig von vielen anderen Faktoren. Mhm. Also dass wir meinen, von außen das über Nahrung abdecken zu können. So, und da merkt man gewisse Unterschiede und wir werden wahrscheinlich auch immer wieder neue Ergebnisse, die sich ergänzen. Das Bild wird aber meiner Meinung nach runder. Wir werden, sage ich jetzt, wir können ja dann in ein paar Jahren drüber sprechen, sage ich jetzt, es wird sich nicht in Gänze einmal komplett umschmeißen und wir werden auf den Punkt kommen, okay, die einzige Lösung sind 15 Mahlzeiten pro Tag und wir essen eigentlich den ganzen Tag. So bei dem Thema.
Aber also insgesamt die Mahlzeitenfrequenz pro Woche, so da kann man schon eine Zahl festmachen. Oder
das kann man schon an der Zahl festmachen. Und ich glaube, eine ganz gute Zahl auch für den Einstieg ist weniger als 21 Mahlzeiten pro Woche. Mhm. Das bedeutet aber bitte dann nicht, schon mal, wenn das als Grobanleitung mitgenommen wird, dass man sagt, okay, dann versuche ich mal so wenig wie möglich zu essen. Auf Dauer macht das auch keinen Sinn, könnte tödlich enden. Nein, aber im Ernst, fährt eher den Stoffwechsel runter, hat dann auch nicht den positiven Effekt. Und weniger als 21 Mahlzeiten heißt umgerechnet auf 7 Tage jeden Tag 3 und an einem Tag vielleicht nur 2 Mahlzeiten. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein schöner Einstieg, wenn man sich mit dem Thema niedrigere Mahlzeitenfrequenz noch nicht beschäftigt hat. Und dann lohnt es sich, am Anfang erstmal zu schauen, okay, wo habe ich denn Mahlzeiten? Weil das müssen wir auch nochmal definieren. Das heißt, definitionsgemäß sprechen wir von Dingen, die ich konsumiere, die eine Insulinausschüttung auswirken und mich in einen gesättigten Zustand versetzen können. So, das heißt, um es mal ganz platt zu sagen, wenn ich halt den ganzen Tag Bonbons lutsche, die mit irgendwelchen Zucker oder Zuckerersatzstoffen sind, dann zählt das eigentlich als eine Mahlzeit. Ja. Wenn ich jeden Kaffee mit Milch süß und vielleicht noch mit extra Zucker nachsüßen muss, ist das eine Mahlzeit. So, das bedeutet, wir reden, wenn wir eigentlich von Mahlzeiten sprechen, wirklich Hauptmahlzeiten. Und die kann man sich auch vom Feeling her ein bisschen so setzen, wie es einem auch mit gut bekommt.
Jetzt ist ja schon öfter das Wort Stress gefallen in den letzten Sätzen. Stress ist ja teilweise, also Stress ist ein böses Wort definitiv jetzt auch, wenn wir die biochemischen Ergebnisse unseres Körpers hernehmen, Cortisol und so weiter, Adrenalin, wird immer eher auf die Seite negativ, sagen wir sehr negativ behaftet. Aber Stress kann auch gut sein. Stress kann eben im hermetischen Prinzip, wie du vorher schon gesagt hast, positiv sein. Aber ich möchte jetzt trotzdem kurz noch in diese negative Richtung gehen, denn intensiver und großer Stress ist auch für viele jetzt, sage ich mal, Zivilisationserkrankungen, moderne Erkrankungen auch mitverantwortlich. Ich sage jetzt mal, wir sind doch bei relativ explodierenden Zahlen, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs betrifft, weltweit. Manche Sachen gehen zurück, manche Sachen explodieren. Mhm. Und da hat doch Stress eine große Mitverantwortung, glaube ich, oder? Ja. Unser Leben hat sich ja inhaltlich und von Tempo brutal verändert.
Ja. Also du hast deiner Community sicherlich schon mal gesagt, wofür das P in der PNI steht. Und wenn wir versuchen, ein Netzwerk aus Psyche, Neurologie, Immunsystem, Endokrinem, also Hormonsystem zu verstehen und das zusammenzubringen, dann ist das der Grund, die ersten Forschungsergebnisse, die im Bereich der Psychoneuroimmunologie ein Fachgebiet, ein Zwischending zwischen Psychologie, Psychiatrie und Medizin dazwischen eigentlich angesiedelt im Bereich der Psychosomatik ursprünglich. Und diese ersten Ergebnisse konnten gezeigt werden, dass Stress und das, was du sagst, bin ich auch voll bei dir, Stress ist mal nicht in der Bewertung gut oder schlecht, sondern erstmal ein physiologisches System, was ohne das wir nicht leben können. Ja, also wir brauchen Stress, um Energie im Körper zu verteilen und so weiter. Ganz viele Sachen. Und es ist genau das. Stress wird deshalb immer als negativ auch bewertet oder auch dargestellt, weil wir eigentlich nochmal das anders benennen müssen. Wir reden von häufigen psychoemotionalen und sozialen Stresssituationen, die sich sehr unterscheiden zu den Stresssituationen, denen sich unsere Vorfahren ausgesetzt haben. Ein Stresssystem wird dann aktiv, wenn es gefährlich wird, so mal ganz allgemein gesagt. Aber es ist per se erstmal gut. Und in der Evolution oder bei unseren Vorfahren war Stress, du hast den Säbelzahntiger eben schon mal so schön benannt, also irgendeine Gefahr, irgendein Angriff, irgendeine unserer Sinnesreize nimmt etwas wahr, mit den Augen, mit den Ohren, mit der Nase, ich rieche etwas und mein Stresssystem wird aktiv. Und diese Aktivität mündet unweigerlich in Bewegung. So, da ist diese tolle Kopplung damit. Und dann macht Stress auch total viel Sinn und dann geht die ganze Kaskade durch, ich bewege mich, wie wird Energie im Körper verteilt? Das geht sicherlich nochmal ein Stück tiefer. Der Körper und die Biochemie und die auf zellulärer Ebene und wird nicht unterschieden, was jetzt das für ein Stressor ist. Weil auch Emotionen ist ein Sinnesreiz. Und wenn du dich in einer Situation befindest, die dich emotional catcht, angreift, das können Ängste sein, das kann auch Wut sein, wird auch dein Stresssystem aktiv. Mhm. Und dann ist genau das, dass es chronifiziert, dass es dauerhaft ist, dass es über den Alltag die ganze Zeit abläuft. Und dann malen wir uns das Bild. Also viele meiner Klienten, meiner Patienten, die in Bürojobs arbeiten, die sie nicht mögen. Ich war neulich mit einem, der gar nicht in der Praxis, aber der vor mir stand, Anwalt ist, in Frankfurt in einer riesengroßen Kanzlei arbeitet, sehr viel Geld verdient und vor mir steht und sagt, ich hasse meinen Job. Und das ist natürlich auch noch ein junger Typ, aber kann das sicherlich auch irgendwie kompensieren. Aber das ist genauso der Gedankengang, wenn wir uns etwas antun, was uns nicht gut tut. Wenn wir uns in einem Kontext befinden, der uns nicht gut tut, dann schafft das Konflikte und aktiviert das Stresssystem. Und genau an dem Punkt kommen wir dann, und das ist jetzt der nächste Step, chronischer Stress dann natürlich etwas macht, weil diese Mehrhormone natürlich Auswirkungen auf andere Organsysteme haben und unter anderem auf das Immunsystem. Und das ist eine der Grundverkettungen, wenn wir über moderne Krankheitsbilder sprechen. Psyche, Aktivität durch ein Umfeld, was mir nicht gut passt. Ein Umfeld, was mir gefühlt erstmal gut passt. Also das kann auch ein Umfeld sein, so ich mag es total jeden Tag, mich nicht so gut zu ernähren. Ja, ich esse den ganzen Tag irgendwie hochkalorische Lebensmittel. Aber das ist auch ein Teil von Stresssystem, was mit aktiviert wird. Aber auf psychoemotionaler Ebene, ich fühle mich hier nicht wohl. Und das aktiviert das Immunsystem. Und das gilt übrigens auch für soziale Isolation. Ein Begriff, den wir relativ viel malträtiert haben in den letzten 2,5 Jahren. Ja, was völlig falsch ist, weil aus wissenschaftlicher Sicht niemand gesagt hat, es soll soziale Social Distancing geben, sondern es soll einfach Distanzierung geben, um ein potenzielles Infektionsrisiko zu mindern.
Ja.
Was aber passiert ist, dass sich Menschen sozial isoliert haben. Und es zeigt sich eher, dass je härter eine Lockdown-Situation ist, ein Immunsystem so stark, ein bestimmter Teil des Immunsystems so stark supprimiert wird, unterdrückt wird, dass Infektionen im Nachgang deutlich mehr möglich sind. Und das ist im Endeffekt die wesentliche Komponente, warum Stress, psychoemotionaler Stress, negativ bewertet auf Dauer uns dazu bringt, dass es uns kränker macht.
Da geht es auch wieder darum, regelmäßig oder unregelmäßig. Und Stress, wenn man es jetzt einfach sagt, unregelmäßig Stress ist gut, regelmäßig Stress könnte zum Problem werden.
Genau, also es ist auch kein Problem, Stress, also dafür ist es ja auch da. Die Frage ist ja, wie kompensiere ich das? Und jetzt mal in eine Alltagssituation überführt. Ich befinde mich in einem, ich nicht, aber jemand befindet sich in einem Job, wo er sagt, okay, ich hab darauf eigentlich gar keine Lust. Und jetzt kommen hier die Aktenberge jeden Tag rein. Oder ich habe vielleicht gleich einen Vortrag, den ich halten muss. Oder ich habe sonst irgendetwas. Man sollte sich an diese Worte erinnern. Stresssystem, und dann ist es dem Körper egal, die Biochemie funktioniert immer gleich, mündet eigentlich in Bewegung. Und das ist das, was wir als einen ganz einfachen Tipp einführen müssen. Jetzt eine kurze, intensive Bewegungseinheit hat einen mega guten Impact darauf, dass ich danach die Aufgabe besser bearbeiten kann. Ja, dass ich mich fitter fühle, dass ich nicht dann zwischendurch noch irgendetwas essen muss und in ein Emotional Eating übergehe, in Comfort Eating und mir versuche jetzt irgendwie noch ein paar Kalorien zu ziehen.
Also wenn ich beim Chef drinnen war, die Zahlen sind schlecht, es gibt einen, eine Rüge, sagen wir mal, nennen wir es mal einfach eine Rüge, ich gehe raus, ich setze mich zum Tisch und das Erste, was ich mache, ist in die Lade greifen, ein paar Cookies essen.
Genau.
Oder deine Version wäre, aufstehen, rausgehen, ins Treppenhaus, raus damit. Genau. Weg damit, mit dem Stress.
Absolut.
Verbrennen kann man dann, also mit Bewegung quasi verbrennen, nicht jetzt wie Kalorien.
Ja, aber es ist, genau, aber es passiert das, nochmal, kommen wir nochmal auf die evolutionären Stressfaktoren zurück. Es war der Säbelzahntiger,
ja.
Es war der Hunger, das Essen, was nicht vorhanden war, es war der Durst, es war das Wasser, was nicht vorhanden war, ja. Es war die Kälte im Winter, es war die Hitze im Sommer. Diese Dinge töten Menschen auf Dauer, wenn es zu intensiv wird. Dafür hat sich ein Stresssystem entwickelt. Und die Lösung ist bei allen 5 Faktoren bewegen. Ja. Ich muss mich aus der Sonne bewegen, ich muss Muskel zittern oder mich sonst irgendwie bewegen, um der Kälte entgegenzuwirken. Ich muss vor dem Säbelzahntiger wegrennen, ich muss mich bewegen, um etwas zu essen zu finden oder etwas zu trinken zu finden.
Ja, eine Quelle finden, und Bären finden im Wald.
Ganz genau, ganz genau. Und diesen Aspekt mit aufzugreifen, und dann geht es ja sehr viel weiter, da könnte man jetzt stundenlang über die Effekte von Bewegung auf Stoffwechselebene, auf neurologischer Ebene, auf dann wirklich übertragen, auch auf psychischer Ebene. Was macht diese Bewegung dann mit dir? Da kann man sicherlich nochmal individuell anpassen. Nicht jeder muss dann, es wäre verrückt, weil dann jedes Großraumbüro dann irgendwie den ganzen Tag nur Liegestütze gemacht werden würden, was auch spannend wäre. Aber in Wahrheit, ne, die einen sagen vielleicht, okay, ich nehme jetzt mir eine kurze Zwischenpause und gehe jetzt raus und drehe eine Runde oder um Block. Oder vielleicht hat man die Möglichkeit, irgendwie kurz in die Natur zu kommen. Und wie gesagt, diese Verbindung von Stress zu Immunsystem ist unfassbar wichtig und unfassbar wichtig dann in der Konsequenz auch, dass potenziell Erkrankungen entstehen können. Und nochmal, ein Einmalstress ist kein Problem. Aber das, wovon wir, und diese eine Rüge ist vielleicht auch etwas, wo man nach der Bewegung sagt, okay, er hat vielleicht gar nicht mal so Unrecht gehabt, weil ich habe da einfach schludrig gearbeitet oder ich habe das nicht gut gemacht. Ja. Wohingegen eine Überforderung oder eine Unterforderung im Job dann in der Tendenz vielleicht auch in Richtung Burn oder Bore-out gehen könnte, auch Stresssituationen sind, die dann eben dementsprechend einen Effekt für einen selbst erstmal hat, dass man sich unwohl fühlt und dann, wie gesagt, es zu viel ist und dann wirklich negativ ist, ja.
Und wenn wir da jetzt weitergehen, jetzt so gesellschaftlich, wenn man das betrachtet, mündet Stress teilweise ja dann auch in Sorge und es kommt dann auch wahrscheinlich zu einem gewissen Lernprozess und man möchte diesen Stress und diese Sorgen vermeiden. Und ich kenne Mütter, die im warmen Thermenwasser, wenn das Kind raussteigen will, sagen, nein, bleib drinnen, sonst verkühlst du dich. Ich kenne aber auch Väter mittlerweile und Väter sind ja eigentlich dafür bekannt, Action und die Mama macht den Schutz. Und ich kenne aber auch Väter, die sagen, na, steig da runter, sonst stürzt du, sonst tust du dir weh und so weiter. Das sind Sachen, die ich im Alltag jetzt immer mehr lustigerweise sehe, obwohl wir ja jetzt all diese Schutzfaktoren ja schon haben. Medizin, Gesellschaft, am Spielplatz, alles ist schön mit Gummimatten ausgelegt und so weiter.
Ja. Ich meine, das, was du beschreibst, ist, da kommt ja nochmal, da entsteht etwas anderes, das sind nämlich Glaubenssätze, die vielleicht im frühen Kindesalter schon geprägt werden. Und das macht natürlich auch was mit einem. Also wenn Mama und Papa dir immer sagen, um es mal diesen Glaubenssatz zu nehmen, du schaffst das nicht.
Ja.
Ja, wir haben ja eben auch drüber gesprochen, meine Tochter, 1,5 Jahre alt, die auch wild am Rumklettern ist. Und wir zu Hause, um da, aber natürlich, und man selbst ertappt sich auch, dass man irgendwie manchmal denkt, ah, ich will doch, und dann denkt man wieder, naja, ich, um Gottes Willen, es ist ja abgesichert, also man kann jetzt hier schon sagen, es kann immer etwas passieren, keine Frage, ich möchte dann auch nicht zum Leichtsinn anregen, aber wenn ich nicht auch das lobe, wenn meine 1,5-jährige Tochter alleine irgendwie den Stuhl hoch und auf den Tisch gekrabbelt ist und sich vor mich hinstellt und die Arme ausbreitet und Applaus möchte, klar besteht die Gefahr insofern, dass es passiert, ich bin nicht da und es könnte dann etwas passieren, aber du siehst diese Verkettung von hätte, könnte, wie auch immer. Und wenn ich ihr das beim ersten Mal hochsteige, meine Geschichten, die ich in meinem Kopf habe, ihr so vermittle und ihr damit eigentlich sage, nein, du darfst, das ist gefährlich, da passiert irgendetwas. Und dann mit vermittel, du kannst es nicht, dann hat das natürlich auch später Auswirkungen und kann dann auch natürlich mit Stressaktivität in Verbindung stehen, klar.
Das heißt auch, da sieht man wieder, wie die Psychologie und die Psyche, wie wichtig die vernetzt ist mit einer allgemeinen Gesundheit, nicht nur des Gehirns, sondern auch des Körpers am Ende des Tages.
Absolut. Und das ist etwas, dieses Paradigma zu lösen, dass wir mal angefangen mit Krankheitsbildern in der Psychiatrie oder aus der Psychotherapie, diese Krankheitsbilder mal mehr in den Vordergrund zu holen, mhm. was immer noch nicht funktioniert, weil es wird immer wieder gesagt, immer wenn was Schlimmes passiert, immer wenn vielleicht jemand Selbstmord begangen hat, der prominent war oder ähnliches, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo man dann doch offen drüber reden sollte. Mhm. Und ich möchte einfach auch alle dazu, insofern, mein Ansatz ist natürlich gerne auch ein fachlicher Ansatz und dieses Verständnis, diese, wie du es gerade sagtest, diese Verkettung zwischen, also es ist nicht die eine Psyche dort, die du hast und du hast einen ganzen Körper, der funktioniert. Mhm. Und akzeptabel ist, wenn du sagst, okay, ich habe Rückenschmerzen, weil ich so ein irgendwas schwer gehoben habe, ah ja, dann ist ja klar, ne? Mechanistischer Ansatz, ich habe irgendetwas gemacht, dann ist was kaputt gegangen, dann akzeptiert es die Gesellschaft. Aber die Komplexität, was alles von Lifestyle-Faktoren über dann dein eigener Körper, Stresshormone, das Darmmikrobiom, die Produktion von verschiedenen Botenstoffen, das alles mit beeinflussen kann, mhm. das ist am Ende in Verstimmungen erstmal emotional und dann wirklich auch Belastbarkeiten bis hin zu Depressionen und Ähnlichem führen kann. Das ist super gut untersucht und da auch Menschen zu ermutigen, nicht dahinter zu halten, wenn man solche Gefühle auch hat, das auch erstmal für sich selbst zu reflektieren und sich auch Hilfe dafür zu suchen. Mhm. Das ist extrem wichtig. Und nochmal, es hängt so eng miteinander zusammen, dass Krankheiten, und das ist keine Hypochondrie, denn man denkt sich Krankheiten nicht aus, wenn Menschen nicht ernst genommen werden in ihrer Symptomatik, in ihrer Schmerzsituation, in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Beschwerdebild, was es dann auch immer ist. Mhm. Und man nur sagt, ja, wir finden hier nichts, es ist alles gut. Dann ist das die Psyche. Mhm. Das ist der genau falsche Ansatz. Und dann wird es in eine Richtung gedrückt, wo man sagt, also eigentlich willst du mir sagen, ich bilde mir das Ganze ein. Mhm. Und ich bin schwach in meiner Psyche. Und das wollen wir alle nicht sein. Und
aber so kann man es abhaken, wenn man nicht weiter weiß.
So kannst du es schön abhaken. Mhm. Und aber diese enge Verbindung in beide Richtungen, das heißt nochmal auf die ersten PNI, also psychoneuroimmunologischen Untersuchungen, mhm. ging genau darauf ein, dass ein aktives Stresssystem, eine psychische Belastung, die dann sozusagen in der Biochemie, in der Hormonausschüttung mündet, führt am Ende des Tages zu einer eingeschränkten Aktivität des Immunsystems. Das waren die ersten Erkenntnisse dazu. Das kannst du mittlerweile für ganz viele Krankheitsbilder nachweisen.
Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, die Sachen, die wir jetzt auch alle besprochen haben, rund um Stress und biochemische Auswirkungen und dergleichen, das heißt, mein Lebensstil, da reden wir gar nicht von Ernährung, allein schon der gesamte Lebensstil rund um Stress beispielsweise in der Arbeit, hat eine biochemische Auswirkung und kann mein Immunsystem beeinflussen, positiv, negativ, kann Krankheiten auslösen.
Absolut, absolut. Und je nachdem, von welcher Richtung du aus es betrachtest, aber bleiben wir bei dieser Jobsituation. Mhm. Dieser Stress hat eine Auswirkung auf viele Stoffwechselprozesse und damit auch wiederum noch mehr auf, und das ist ja auch so ein bisschen so ein Teufelskreis, das eine befeuert das nächste, das heißt, die Symptome werden nicht besser und dann verändert sich Ernährungsverhalten, noch mal mehr Bewegungsverhalten. Und dann sehe ich eher diese Lebensstil, und da kommt wieder diese gesundheitswissenschaftliche Perspektive mit dazu, dann sehe ich eher diese Bereiche von Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, Reduktion von Stress, parasympathische Aktivität zu fördern, Umweltgifte auszumerzen, solche Dinge mit zu berücksichtigen, sehe ich eben als Möglichkeiten, besser da rauskommen zu können, als Begleitung.
Ja. Wir haben ja jetzt haben wir viele Themen angesprochen, immer wieder ein bisschen einen negativen Beigeschmack dabei, aber wenn man Probleme lösen will oder etwas positiv verändern will, dann muss man auch über das sprechen. Aber jetzt gibt es Gott sei Dank auch positive Aussichten, denn es gibt eine sogenannte Health Trend Map, die kommt jedes Jahr raus und die ist auch für 2022 erschienen. Das heißt, ein Institut, das einfach einen Forecast gibt, wie wird denn das nächste Jahr aussehen im Bereich der Gesundheit. Und dort zeigt sich ganz stark, dass es hier in die Richtung selbstbestimmte Gesundheitsvorsorge geht, Prävention. Der Mensch kümmert sich selber um seine Gesundheit, weil das Krankenkassensystem, die Ärzteschaft und so weiter diesen Bedarf halt nicht decken können. Das heißt, man muss es wieder individualisieren, sich selbst darum kümmern. Ernährung ist beispielsweise nicht unbedingt etwas, das ich mit meinem Hausarzt besprechen kann. Vielleicht brauche ich dafür jemand anderen. Vielleicht muss ich da proaktiv selber mich darum kümmern, Bücher kaufen, Podcasts anhören und dergleichen. Und man sieht auch, dass die Menschen, die das machen, immer jünger werden. Junge Menschen, die auch gutes Geld verdienen, gibt es eine eigene Zielgruppe, die Bobos und so weiter, die Geld investieren in ihre Gesundheit, dieses auch wirklich verdienen, gut verdienen. Und das sind so Trends, die sich hier abzeichnen. Hm. Ist das etwas, was dir in deinem Berufsalltag auch widerfährt, beziehungsweise bei deiner wissenschaftlichen Arbeit sich deckt?
Naja, definitiv, weil alle Menschen, die bei mir vorbeikommen, haben im Regelfall. Also es gibt zwei Kategorien, würde ich mal, also Kategorien, das klingt jetzt so, ne? Aber zwei Gruppen, die sich mehr so rauskristallisiert haben, sind die einen, die wirklich schon mit, was ich eben auch schon beschrieben habe, mit ihrer Erkrankung in der Behandlung nicht weiterkommen, auf der Suche sind nach anderen Dingen. Und es gibt definitiv die Gruppe an Menschen, die in diesen Optimierungs- und Optimierung ist auch schon wieder so ein, hat sowas so, ja, keiner sowas wirtschaftlich orientiertes, aber ich sag mal, sich selbst mit sich und seiner Gesundheit und die Komplexität von Gesundheit mehr und mehr zu verstehen, damit auseinanderzusetzen, das kommt, sage ich mal, mehr und mehr. Und da kommen Menschen, die auch ganz explizit auch mit Vorstellungen und Wünschen damit um die Ecke kommen. Und ich sehe das jetzt nicht nur in meinem Praxiskontext, ich sehe das auch zukünftig für andere Bereiche in den Gesundheitswissenschaften, sage ich mal, wo wir, wenn wir die Leute dazu gewinnen können, sich überhaupt damit zu beschäftigen, und das ist jetzt leider das sogenannte oder ein Dilemma oder das Dilemma dieses Präventionsthemas, dass wir die Leute, die wir eigentlich erreichen wollen, jetzt mal gesamtgesellschaftlich betrachtet, damit unter Umständen nicht erreichen. Weil das, wie du richtig sagst, diese eigene Gruppe von Menschen, die sich diese vielleicht auch privaten Investitionen erlauben können und leisten können, machen das auch. Aber wir vergessen oftmals auf der, und das ist jetzt auch für heute vielleicht nicht das Thema, aber die ist natürlich schon Menschen, die das nicht erreichen, die Hürden haben auf Bildungsebene, die finanzielle, sozioökonomische Einschränkungen haben, die was unweigerlich in eine Lebensverkürzung und höhere Krankheitsrate mündet.
Und die das wirklich bräuchten. Also das heißt auch bei Diabetes beispielsweise, dass das Diabetes Typ 2 irgendwann im Leben erwischt werden davon, durch diese Krankheit. Und hier einfach den klassisch-medizinischen Weg gehen und jetzt artgerechte Lebensstilveränderungen gar nicht erfahren können. Nicht den Zugang haben, nicht die finanziellen Mittel haben.
Richtig.
Deinen Podcast nicht hören.
Genau. Ja, weil sie es ist alles frei hörbar, aber unter Umständen den Zugang dazu nicht haben. Und also da gibt es so viele auch gesamtgesellschaftliche und politische Herausforderungen, die in dem Bereich bestehen. Das muss man einfach mit berücksichtigen. Nichtsdestotrotz, um jetzt, du hast ja auch gesagt, diesen positiven Aspekt, die Trendrichtung, dass wir nichtsdestotrotz Menschen haben und erreichen, die sagen, ey, genau den Weg finde ich gut, weil über dieses Thema der Selbstoptimierung, nochmal dieser Begriff, oder mich damit auseinanderzusetzen, mit meiner Gesundheit auseinanderzusetzen, hat doch auf jeden Fall einen positiven Effekt für mich. Und dann werden Dinge ausprobiert und dann entwickeln sich neue Sachen daraus. Und ich werde, also ich prophezeie mal, dass sich das Thema insofern auch von Krankenkassenseite nachschieben wird, weil man erkennen wird, dass mit demografischem Wandel und viel mehr älteren Menschen und dann natürlich noch mehr chronischen Krankheitsbildern ein System so nicht aufrechterhalten werden kann. Also wir bezuschussen in Deutschland, ich denke, in Österreich ist nicht viel anders, aber ich kenne mich ehrlich gesagt wirklich nicht damit aus, wird es vom Staat bezuschusst nochmal mit Milliarden, Unsummen, um nur dieses System aufrechtzuerhalten. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht Krankenkassenbeiträge zahlen würden. Und das heißt, wenn die Erkenntnisse, und das ist so ein bisschen auch das andere Zukunftsthema, Individualisierung geht unweigerlich mit Digitalisierung einher. Das ist jetzt, ich möchte es nicht zu technisch werden lassen und auch nicht die Natürlichkeit und den Ursprung des Lebens und so, also will ich auch alles würdigen. Aber wir können natürlich diese Verbindung des Individuums verknüpfen, indem wir tracken zum Beispiel, mal ganz plump gesagt. Und je besser diese Daten im Tracking werden, desto genauer werden wir auch Aussagen darüber treffen können, welche lebensstilpräventiven Maßnahmen sich wirklich positiv auswirken. Mhm. Also jetzt mal so ein bisschen fiktiv gedacht, wir haben eine bestimmte Population, die leben ganz normal ihr Leben und diese Datensätze werden uns, weil sie longitudinal sind, also über einen Teil des Lebensverlaufes, uns Aufschluss darüber geben können, was ist passiert. Und das sind unfassbare Datenmengen dann irgendwann, also das ist in meinem Kopf. Und diese Datenmengen werden gar nicht mehr individuell oder mathematisch von einzelnen Menschen berechnet, sondern werden in diesen Big Data Komplex verarbeitet und es werden erstmal wahrscheinlich nur Wahrscheinlichkeiten rausgefiltert werden können. Und dann kommen wir schon an den Punkt, und das, ich greife es deshalb auf, weil das, glaube ich, etwas perspektivisch für Krankenkassen extrem Spannendes ist, weil sie dann wieder ihre Hard Facts haben und sagen, okay, dann sehen wir nochmal mehr, es funktioniert in der Gesellschaft, auch über einen längeren Zeitraum, dann investieren wir da rein, dann geben wir diese Empfehlung raus. Das könnte vielleicht eine Richtung sein, dass wir dann auch nochmal anders Menschen mit erreichen können.
Und dieser telemedizinische Ansatz, der wirklich im Kommen ist auch und Gott sei Dank, also das ist einer der Digitalisierungen, die wirklich Sinn macht. Und wenn ich jetzt Menschen über einen längeren Zeitpunkt tracken kann, eine größere Population, und ich sehe dann durch gewisse Lebensstil-Varianten oder durch gewisse Daten, erwischt es eine gewisse Population immer mehr mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann kann ich ja schon vielleicht vordiagnostizieren, bevor dann etwas passiert und sagt, hey du, bitte schick eine E-Mail raus, du bitte komm zur Vorsorgeuntersuchung, weil wir haben da was entdeckt, was...
Und jetzt müssen wir uns mit Medizinethik natürlich an der Stelle auch auseinandersetzen, also weil man es direkt einfach erwähnen muss, was bedeutet das, wenn diese Daten so im Umlauf sind, wenn sie dann doch vielleicht nicht pseudonymisiert oder anonymisiert werden.
Und wer hat sie, die Daten?
Wer hat sie, wer hat, also das ist natürlich ein wichtiges Thema und das sollte man auch nicht außer Acht lassen, aber in der, ich sag mal, auf der Ebene, ich sag mal für den normalen Praxisalltag, wenn du von deinen Klientinnen irgendwie über Zeiträume wirklich Informationen bekommen kannst, und das kann ja ein Messinstrument sein, das muss ja nicht alles sein. Also ich bin großer Fan von dem Thema dieser Langzeitblutzuckermessung im Moment. Ich finde das ein super spannendes Thema, bin noch zu wenig drin, dass ich es in den Praxisalltag mit integrieren würde. Aber super spannend, weil es ist eigentlich ja ein homöostatisches System. Das heißt, hier haben wir genau eigentlich immer wieder diese Schwankungen, weshalb es halt unsinnig ist, jetzt einmal den Blutzucker zu messen. Wenn ich aber längerfristig diesen Tagesverlauf habe und dann auch über Wochen vielleicht habe und das kombiniert mit den Informationen, was habe ich dann vielleicht gegessen, wie habe ich mich bewegt, was habe ich getan, das ist nur ein Beispiel, aber spannende, wirklich sehr spannende Zukunftsmusik.
Und das ist auch für das Individuum wieder eine Möglichkeit über eine App oder dergleichen, das selbst auch zu verfolgen und selber auch zu sehen, oh, was passiert da, wenn ich Folgendes esse, wenn ich siebenmal am Tag esse und so weiter und so weiter. Genau. Nicht schlecht. Was hast du denn jetzt für uns so als deine Top 5s der artgerechten Lebensweise? Oder Top 3, vielleicht sagst du, na, 3 sind genug für den Start.
Die Top 3.
Dass wir was mitnehmen können von dir noch
am Ende. Ja, unbedingt. Top 3, dann nehmen wir genau die 3 Kategorien für die Bereiche, die wir auch drüber gesprochen haben. Top 3 der Ernährung, Top 3 aus Ernährung, Bewegung und, nennen wir es mal, Stressmanagement. Ernährung würde ich, nehmen wir es einen Punkt, Vielfalt, das würde ich wirklich mal ausprobieren, auch mal ein bisschen Lebensmittelliste zu schreiben, was habe ich eigentlich so Unterschiedliches gegessen, das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und ich würde auch empfehlen, sich mit dieser, entweder über die Mahlzeitenfrequenz oder das intermittierende Fasten mal mit heranzutasten und um da wirklich mal ein bisschen auch für sich mitzuspielen, wenn einen das interessiert, weil, Achtung, es ist nicht so eine massive Umstellung und es bekommt einem gut und es hat einfach einen positiven Effekt schon relativ zügig. So, das ist einfach ein Quick Win, das kann man gut ausprobieren und damit testen und dann kann man unterschiedliche Sachen machen. Man kann mit einem sogenannten Nachtfasten beginnen, also abends nicht zu spät zu essen und morgens nicht sofort zu essen. Man kann, das wäre die eine Variante, die andere Variante wäre, die Woche über normal zu essen und sich einen Tag in der Woche rauszusuchen und an dem Tag in der Mitte des Tages ungefähr so eine Mahlzeit nur zu konsumieren. Die sollte dann nicht mehr als 500 bis 600 Kilokalorien haben. Und genau, ich glaube, damit würde ich wirklich mal anfangen, weil bevor man sich zu tief in irgendwelche Themen reinfuchst, ist das, glaube ich, schon mal eine gute Richtung. Bei Bewegung. Mhm.
Also Fasten ist so anscheinend eines deiner Favorite-Themen, oder?
Ne, ja, ich will es nicht nur darauf runter reduzieren, aber wie das halt ist, einmal für alle rausgegeben, dann kann man sicherlich, ist das sicherlich schon ein guter Ansatzpunkt, der eben auch effektiv ist. Ja. Auf Ebene Bewegung würde ich in der eigenen Umsetzung versuchen, wenn ich nicht so sportaffin bin, mich nicht zu sehr zu stressen, irgendwie eine Sportart zu finden, die ich unbedingt machen will. Wenn das im Moment nicht ist, ist das kein Problem. Ich würde hier empfehlen, über den Tag Bewegung einzubauen. Mhm. Und da ist der Trick, ich weiß nicht, ob du, das hast du sicherlich schon mal in irgendeiner Episode gesagt oder vielleicht war das schon mal irgendwo Thema, ich würde Sitting Breaks einbauen. Ich würde zwischendurch
heute aufstehen. Erst.
Ja, super, genau.
Also die Folge kommt am Samstag raus.
Perfekt.
Wissen noch nicht Bescheid.
Wir wissen noch nicht Bescheid, genau. Und dann siehst du, das ist genau die Richtung, diese Episode musst du dann noch mit in die Shownotes reinschreiben, welche das ist, da nochmal explizit drauf zu gehen und zu sagen, wenn ich es halt nicht eingebaut bekomme, ob timingseitig oder wie auch immer, zwischendurch aufstehen, bewegen, kurze Intensität, ein bisschen hochpushen, muss auch für den Anfang nicht zu intensiv sein, das ist auf jeden Fall sinnvoll und wichtig. Und der letzte Step, dann hat man in jedem Bereich mal etwas zum Testen, wäre über das Thema Stressmanagement zu gehen. Und da würde ich etwas reinbringen, was sehr gut untersucht ist für das Thema Entspannung. Und das Thema Entspannung dadurch erzeugen, dass ich was über die Atmung beispielsweise machen würde. Und bevor ich zu intensiv mit verschiedenen Atemtechniken und Hypoxie-Atemübungen und Hyperkapnie-Atemübungen und wie sie auch immer alle heißen, gebe ich einfach die 47-11 Atemübung mit. Das ist die Zahl, nur damit man sie sich besser merken kann. Aber es ist ganz einfach. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen, 11 Minuten am Stück.
Okay. Ja.
Ganz einfach umgesetzt. Also jetzt wirklich nur, um reinzukommen, ganz basal. Und welchen Effekt das hat, ist eben genau, dass es das parasympathische Aktivität auf der einen Seite mit erhöht und auf der anderen Seite man über im Stressmanagement-Thema, da könnte man dann auch noch in der Tiefe mehr auf dieses Thema dieser hormetischen Reize eingehen. Da gehört das Fasten schon mit dazu, das Bewegen gehört mit dazu oder Sport gehört mit dazu, aber eben auch über andere bis hin zu Substanzen, die sich positiv auswirken, von Kurkumin und Safran über andere Chili-Extrakte zum Beispiel. Alles, was den Stoffwechsel sozusagen auch nochmal mit triggert. Und genau, das wären jetzt mal Top 3.
Okay, also das heißt, mal sich ein bisschen zu probieren im Bereich des Fastens, ist ja in unserer DNA ein bisschen evolutionär geprägt. Ja. Bewegung sowieso, aber eher locker, regelmäßig im Alltag und das Sitzen quasi zu unterbrechen.
Genau.
Und am Ende auch noch die Atmung unterstützen. Und diese 11, die du gesagt hast, die 11 Minuten, deine Atemübungen zu machen, das hat ja, glaube ich, sogar einen wissenschaftlichen Hintergrund. Das ist nicht einfach, weil 11 eine schöne Zahl ist.
Nee,
sondern
genau. Übung genauso simpel, wie sie ist, 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen, hat eben genau in diesem Zeitraum von 11 Minuten, gibt es ganz gute Untersuchungen zu. Und die kann man sich gut merken und irgendwie versuchen, mit umzusetzen.
Okay, nice.
Und komm, einen Punkt noch, wenn Stress, dann bewegen.
Ja, da schließt sich der Kreis wieder unter Top 2 und 3.
Genau.
Sehr gut. Wunderbar. Ja. Matthias, danke herzlich für deine Zeit. War ein tolles Gespräch. Und wie wir besprochen haben, wir haben ein bisschen so die Base geschrammt und überall ein bisschen was rausgepickt und darüber geplaudert. Ein gesundheitlicher Smalltalk. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns eines dieser Themen rauspicken können und beim nächsten Mal in die Tiefe gehen. Und
sehr, sehr gerne.
Mehr über etwas sprechen. Vielleicht kommt eine Aufforderung aus der Community, vielleicht wünscht sich jemand was und sagt, hey, Moment mal, artgerecht leben, Atemübungen, Stress, was auch immer, fand ich richtig gut, geht's da mal in die Tiefe, wäre mir eine Ehre, das mit dir zu machen.
Sehr gerne, ich komme sehr gerne wieder. Vielen Dank.
Dankeschön, Matthias, vielen Dank und viel Spaß bei euren Artgerecht-Podcast. Leute, hört's dort mal rein. Ist definitiv einer meiner Favorites. Im deutschsprachigen Raum gibt es wenig so hochwertige Podcasts. Artgerecht auf Spotify und allen anderen Plattformen.
Health Nerds.
Health Nerds.
Health Nerds, dann findet man es. Oder bei uns über die Website. Aber ja, schaut vorbei. Das freut uns
natürlich. Health Nerds mit der Brille, gell?
Ja, genau.
Wunderbar. Matthias, danke vielmals. Super. Mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Super.
Ciao.